Herr Spahn, die erste Frage an Sie. Was haben Sie gedacht, als Sie in dieser Woche diese Beschlussvorlage gelesen haben? Das ist die Lösung oder kommt mir bekannt vor oder reicht nicht?
Na, zwei, drei Dinge auf einmal gedacht. Zum Ersten kommt mir bekannt vor, weil vieles von dem, was in dieser Woche diskutiert wird, wir schon seit Jahren diskutieren und besprechen, vor allem die europäische Lösung. Und ich beginne den Glauben daran zu verlieren, dass diese europäische Lösung gelingt. Und der zweite Teil ist, was ich gedacht habe, da steht vieles, was wir seit Jahren fordern und was auf einmal selbstverständlich von Roten und Grünen vertreten wird, wo man früher noch in manche Ecke für geschoben worden ist. Also es ist ja gut, dass Sie irgendwie verstanden haben, dass wir dieses Thema besprechen und lösen müssen. Aber es hat viele Jahre gedauert.
Haben Sie mal Seehofer angerufen?
Seehofer habe ich diese Woche noch nicht angerufen, nein.
Ich meine, weil Sie gerade sagen, die europäische Lösung. Kollegen haben heute mal ein paar Zahlen rausgesucht. Schon sehr interessant. Im Januar 2023 haben aufgenommen Deutschland 31.300 Menschen. Frankreich ungefähr die Hälfte, 15.500, Italien knapp 9.000, Portugal knapp 200 und Ungarn 5. Ist das die europäische Lösung?
Das ist sie eben nicht. Das ist ja das Problem.
Wir das ist doch krass.
Wir haben
31.000 versus 5.
Ja, aber das hat ja mehrere Facetten.
Ja.
Das erste Thema der europäischen Lösung muss aus unserer Sicht sein, dass wir an der EU-Außengrenze die Verfahren durchführen und auch die Kontrolle haben darüber, wer warum Europa, Europäische Union betritt. Das ist übrigens Beschlusslage der EU in mehreren Räten seit Jahren.
Wir das so machen.
Dass wir das so machen wollen. Wir machen es nur nicht so. Es wurde schon mal probiert, auf griechischen Inseln das probeweise durchzuführen, sogar von der EU betrieben. Aber es ist nie wirklich dazu gekommen. Weil der zweite Punkt ist ja, dass nach EU-Recht eigentlich in dem Land, wo man zuerst ist, der Antrag zu stellen, das Verfahren durchzuführen, ist. Offenkundig findet das aber nicht statt, sondern es gibt geradezu einen Sog hinein nach Deutschland. Deutschland hat mit Abstand die meisten Flüchtlinge und Menschen, die Asylanträge stellen, aufgenommen in den letzten Jahren. Vielleicht noch Österreich, Niederlande, Schweden mit dazu. Und es hat natürlich auch einen Grund, warum wir attraktiv sind als Zielland.
Weil?
Das hat eben auch zu tun mit der Rechtsstaatlichkeit hier, mit den sozialen Leistungen, die es gibt. Und solange es auch da europäisch kein gemeinsames Level, kein gemeinsames Niveau auch an sozialer Unterstützung, an Rechtsstaatlichkeit gibt, solange wird es immer diese ja auch unfaire Verteilung geben. Das ist übrigens, alleine Baden-Württemberg hat so viele Menschen aus der Ukraine aufgenommen wie ganz Frankreich. Wir können viel leisten, wir sind ein starkes Land, aber wir können nicht die Probleme Europas und der Welt alle in Deutschland lösen.
Frau Hellberg, wie nehmen Sie das wahr? Also wir haben uns ja häufiger hier schon über das Thema Migration unterhalten. Man hatte das Gefühl, da gibt es, deswegen sagte ich auch eingangs mal ein bisschen grundsätzlicher werden, da gibt es ein Gefühl der kollektiven Überforderung in diesem Land. Und ich merke das hier an so Dingen, wie das zum Beispiel grüne Landräte plötzlich sagen, sorry, ich habe den Glauben an das, was die in Berlin besprechen und beschließen, vollkommen verloren, weil wir kommen so nicht mehr weiter. Und sagen dir dann, da gibt es diese naive Vorstellung offensichtlich auf diesem Planeten Berlin, dass Migration und auch Integration bedeutet, stell einfach ein paar Betten in irgendwelchen leeren, verlassenen Landgasthöfen zur Verfügung. Aber natürlich ist Integration so unendlich viel mehr. Also Kitas, Schulen, die entsprechenden Lehrer, Lehrerinnen dazu, das ganze System und alles ist vollkommen überfordert im Moment. Das ist der Eindruck. Ihre das, auch?
Das Problem ist, glaube ich, dass wir jetzt in einer Argumentation drinstecken, wo wir Migration als etwas Gefährliches betrachten, etwas, was uns bedroht, etwas, was wir abwehren wollen, während wir ja auf der anderen Seite, so wie Einwanderung brauchen, wegen unseres Fachkräftemangels, wegen fehlendem Nachwuchs im Handwerk, wenn Sie mit Wirtschaftsvertretern sprechen, dann sagen die alle, wir brauchen mehr Menschen. Wie kriegen wir das zusammen? Also Einwanderung, ja, ganz dringend, aber jetzt Migration bitte schon an den Außengrenzen abwehren. Die Turnhallen sind überfüllt. Das liegt ja daran, dass wir in den Kommunen vor Ort das nicht vorbereitet haben, dass wir jetzt wieder angeblich überrollt werden. Das sind immer diese Vokabeln, die dann fallen im Zusammenhang mit Menschen. Das passt ja nicht so richtig. Ich bin ja bei Herrn Spahn, wenn er sagt, wir müssen an den Außengrenzen kontrollieren. Sie sagen kontrollieren, um abzuwehren. Ich sage,
nee, das habe ich nicht gesagt.
Ja, aber das steht immer so ein bisschen dahinter, dass wir eigentlich Migration irgendwie vermeiden, verhindern
aber
wollen.
Was jetzt gerade hier passiert? Nicht passiert genau. Das, was fast immer passiert? Wir gehen jetzt wieder in die Semantik.
Nee. Also
sagen,
mir geht es nicht um Semantik. Wir können sagen, nein.
Ja,
genau. Also es geht darum, dass wir Migration anfangen zu gestalten. Ja, in diesem Jahrtausend kann man Migration nicht einfach abwehren, sondern es geht darum, wir müssen sie gestalten, um sie in unserem Interesse auch in diesem Land praktikabel zu machen. Ja? Und dafür müssen wir sortieren. Nämlich erstens, es gibt Menschen, die sind individuell verfolgt. Die haben ein Recht auf Asyl, das ist nicht verhandelbar, das sind einzelne Fälle. Nur diese Menschen sollten auch einen Asylantrag stellen. Warum ist denn unser System überfordert?
Aber dieses Recht haben
weil
die
wir alle, Grund? Ja Moment, weil mhm. wir alle Menschen, die Europa betreten oder dann in Deutschland landen, einen Asylantrag stellen lassen. Das ist völlig überflüssig in ganz vielen Ländern, weil diese Menschen nicht individuell verfolgt sind. Dann gibt es Menschen, und das ist eine große Gruppe, weil das sind die Afghanen und das sind die Syrerinnen und Syrer, die kommen aus Kriegsregionen, dafür haben wir eigentlich ein humanitäres Kontingent. Diese Menschen hätte man schon 2015 mit einem humanitären Kontingent aufnehmen können. Da haben wir 30.000 genommen. Am Ende sind mehrere Millionen gekommen, mehrere Hunderttausend gekommen über die Balkanroute. Diese Menschen hätten wir gezielt mit einem humanitären Kontingent holen können. Und dann haben wir Migration. Menschen, die keine Perspektive haben, die in Not sind, die zu uns kommen wollen, auch die landen an den Außengrenzen. Und da sagen Sie zu Recht, das ist ein Vorschlag von Herrn Knaus eigentlich seit Jahren, dass wir sagen, diese Menschen müssen schnell in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Und dann müssen die sich bewerben können um okay. Einwanderung nach Europa. Aber das ist genau das Problem. Wir können nicht nur Pushback zurück, Rechtsbrüche an den EU-Außengrenzen machen und sagen, ihr könnt nicht kommen, wir schicken euch zurück, ohne den legalen Weg gleichzeitig zu bieten an Einwanderung. Und zwar echt Einwanderung und nicht nur Fachkräftezuwanderung, okay. sondern Einwanderung legal in die Europäische Union.
Okay. Einmal kurz Ihren Blick von Herrn Spahn, da bin ich gespannt, was Gerald Knaus und Wolfram Weimann
Also der erste Teil, den ich wichtig finde, ist, und um den geht es aus meiner Sicht, ist erstmal Kontrolle über das, was da passiert. Die Bürgerinnen und Bürger, die große Mehrheit jedenfalls, hat zu Recht die Erwartung an den Staat oder an die Europäische Union als Staatenverbund, Kontrolle über Migration zu haben, zu wissen, wer, warum unser Land, unsere Europäische Union betritt. Wie das bei jedem Flughafen im Übrigen, wenn Sie irgendwo einreisen, ja auch der Fall ist. Da machen wir großen Aufwand für diese Kontrolle. Zur Kontrolle gehört zu entscheiden, wer warum. Es geht genau. nicht darum zu sagen, keiner, sondern es geht darum zu sagen, es gibt gute Gründe. Wenn man etwa eben flieht vor Krieg, Verfolgung, dann auch tatsächlich aufzunehmen. Es gibt aber genauso gute Gründe, nicht aufzunehmen, zurückzuweisen an der Grenze und in das Heimatland oder auch ein Durchreiseland zurückzuweisen. Es gibt übrigens auch rein rechtlich das Asylrecht, wenn Sie das Grundgesetz nehmen, sagt, wer aus einem sicheren Drittstaat kommt, hat kein Asylrecht in Deutschland. Da wir von sicheren Drittstaaten umgeben sind, hat eigentlich niemand ein Asylrecht in Deutschland nach dem Grundgesetz. Genfer Flüchtlingskonvention hat eigentlich den gleichen Geist. Trotzdem führen wir eben rechtlich einzelne Verfahren
durch. Aber die andere Ebene, ja, wenn ich
den Gedanken zu Ende bringen, die andere Ebene ist die Fachkräfte- und Arbeitskräftezuwanderung. Wir reden ja gar nicht mehr nur über Fachkräfte, bei mir daheim im Münsterland machen die Kneipen mittlerweile zu, weil sie überhaupt kein Personal mehr finden, das auch nur da arbeiten könnte. Arbeits- und Fachkräftezuwanderung, auch da geht es natürlich um Kontrolle. Aber da geht es doch um die Frage, wie attraktiv sind wir eigentlich für Fachkräfte? Das ist eine völlig andere Debatte. Wir haben 400.000, 500.000 Menschen, die in 2-3 Jahren nach Deutschland kommen, zum großen Teil nicht im Arbeitsmarkt ankommen und gleichzeitig einen Riesenbedarf an Arbeits- und Fachkräften, wo wir elendig lange Verfahren haben, nur um eine Pflegekraft mal anzuerkennen, ihren Beruf. Berufsabschlüssen. Insofern, da sind wir uns scheinbar dann ja einig, sind diese beiden teilweise kommunizierenden Röhren, aber diese beiden Logiken, Systeme, die passen vorne und hinten gerade nicht zusammen. Das Problem ist nur, dass dieser EU-Außengrenzenschutz und das Entscheiden an der EU-Außengrenze, das propagieren wir, das besprechen wir in der EU seit Jahren und es funktioniert seit Jahren nicht. Und das ist das, was mich echt umtreibt. Weil wir sehen ja, Sie haben es ja beschrieben, wir sehen in den Städten und Gemeinden, es gibt Grenzen dessen, was geht. Ja. Weil einfach in den Kitas, in den Schulen, im Wohnungsmarkt, Integration, gerade von Menschen aus völlig anderen Kulturräumen, Integration ist riesen anstrengende Arbeit im Alltag. Das dauert, das braucht Ressourcen.
Ist mehr und als das, ein Bett und ein warmes und
das,
Dach.
Und das nochmal. Hat Grenzen dessen, was geht. Und deswegen geht es neben der Kontrolle auch darüber, dass wir endlich verstehen, wir haben auch Migration zu begrenzen, um am Ende überhaupt das leisten zu können, was notwendig ist.
Das heißt, wir versuchen das jetzt wieder. Das, was wir die ganze Zeit schon versuchen, an der EU-Außengrenze versuchen wir sozusagen die Verfahren schon zu machen. Das hat jetzt jahrelang nicht funktioniert und jetzt versuchen wir es wieder. Ich weiß nicht, was Einstein, Herr Weimar, Sie sind der Feuilletonist hier in der Sendung, der sagte immer wieder, das Gleiche zu versuchen und auf ein anderes Ergebnis zu hoffen, ist die Definition ist von ja Idiotie.
Richtig, aber es ist ja nie richtig versucht worden, sondern es ist ja die Frage,
es wird darüber
debattiert, ob man an bestimmten Stellen Zäune bauen kann. Natürlich kann man Zäune bauen an der EU-Außengrenze.
Sind Sie dafür, dass wir Zäune bauen?
An den Stellen, wo es geografisch Sinn macht, ja. weil man nur dann auch Kontrolle
zum Beispiel?
An den Landgrenzen zum Beispiel macht es natürlich Sinn, damit man dann am bestimmten...
Ich will einmal heute gerne konkret mal ganz
die Landgrenze in Griechenland, Türkei oder Bulgarien hat dann seinen Landgrenzen auch Zäune.
Richtig.
In aber Teilen wollen Sie das dann so haben EU. Wie in zwischen der, Polen und Belarus,
und
wenn ich das
andere,
mal kurz
und dann ist der andere Teil, der dazu gehört, eben dort an den Grenzen entsprechende Verfahren auch möglich zu machen, aber dann auch zügig. Da geht es nicht um monatelang, sondern zügig zu entscheiden,
konkret,
wie viel es für wen weitergeht.
Konkret, Lampedusa zum Beispiel. Mhm. Wie soll das dort gehen? Also Lampedusa sind in den letzten Tagen, Wochen 2000 Menschen angekommen. Das ist eine kleine Insel, ich war da mal, die ist dann quasi voll.
Aber wenn wir es mal andersrum drehen.
Die Italiener haben damit unglaublich viel zu tun, überhaupt diese Leute erstmal von Bord dieser Schiffe zu bringen, einigermaßen irgendwie zu versorgen. Vielleicht können wir mal ein paar Bilder zuspielen, die wir auch vorbereitet haben, um mal klarzumachen, was da eigentlich passiert. Also mir fehlt vollkommen auch angesichts dieser Bilder die Fantasie, wie es vonstatten gehen soll, dass diese italienischen Behörden dann dort, also nicht diese Bilder an.
Nee,
so, wie sollen die dort an Ort und Stelle dann auch noch Asylverfahren durchziehen? Ich kann mir vorstellen, dass die Leute registrieren können. In irgendeiner Form. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da noch Asylverfahren macht.
Also, erster Teil, das ist ja jetzt nochmal, das ist ja dann offenkundig erstens die Seegrenze und zweitens, eins vorneweg, wenn wir das mal miteinander schaffen, Wochen, vielleicht Monate lang konsequent zu zeigen, es reicht nicht einfach nur, sich Richtung Europa auf den Weg zu machen, dann bin ich da und bleibe, dann werden die Zahlen auch irgendwann sich senken. Und gerade,
was heißt das?
Und jetzt darf
Herr Spahn,
ich,
sagen Sie
Herr Lanz,
das
ist echt ein bisschen schwierig. Darf ich mal kurz, Sie haben letztens Lampedusa eingeführt, das den Vorschlag von mir eingangs ja auch erwähnt, nicht nur von mir, von vielen anderen, wenn wir Menschen aus dem Mittelmeer retten, sie zurückzubringen zu der Küste, woher sie kommen. Das wird übrigens in Absprache mit der Türkei. Ich war an der griechisch-türkischen Grenze vor 2-3 Monaten auf der Insel Kos. Da sehen Sie die Türkei schon. In dem Moment, wo Boote losfahren, startet die türkische Küstenwache in Abstimmung mit der griechischen, bringt die Boote und die Schlepper zurück an die türkische Küste. Das machen sie konsequent. 2, 3, 4, 5 Wochen. Dann ist die Botschaft klar, dieser Weg funktioniert nicht. Und dann hört übrigens auch dieses furchtbare Sterben auf, das einem ja im Herzen wehtut.
Genau, das
jedes
hört
Mal,
nicht
wenn
auf,
das
lieber
passiert.
Herr Spahn, weil
wenn
dann
die Botschaft,
werden nur
wenn die Botschaft, wenn die Botschaft ist, und dabei, da haben wir vielleicht unterschiedliche Einschätzungen, aber wenn die Botschaft ist, wenn ich es probiere, habe ich am Ende eine Chance, auch da anzukommen, dann werden aus guten, nachvollziehbaren Gründen im Einzelfall viele Menschen es probieren. Wenn die Botschaft ist, es zu probieren, lohnt sich gar nicht, sein Leben zu riskieren, weil es eben, wenn dann zurückgeht an die Küste, von der man gekommen ist. Das ist hart. Das ist brutal, das tut im Herzen weh. Aber wenn wir das jemals beenden wollen, dieses Sterben, dann glaube ich, müssen wir diese klare Botschaft senden und ergänzen. Und da bin ich dann wieder bei Ihnen mit Kontingenten, wo man gezielt sagt, wir nehmen jedes Jahr eine bestimmte Zahl von Menschen auf, die lassen wir von der UN auswählen. Dann kommen vielleicht auch vor allem diejenigen, nicht die am stärksten sind, sondern die es am dringendsten brauchen. Frauen, Kinder, auch andere. Wenn man das eine Zeit lang durchhält, auf dieser Härte, dann bin ich sehr sicher, ist das Signal auch da ziemlich schnell, dass dieser Weg nicht mehr einer ist, den man gehen wird.
Frage ich jetzt nochmal nach, weil das ja wirklich ein ganz entscheidender Punkt ist. Also Sie sagen, wir müssen bereit sein zu dieser Härte. Wir müssen sagen, wir holen die Leute dann da raus, aus diesen Booten, und wir bringen sie einfach wieder zurück. Zum Beispiel in ein Land wie Libyen, aus dem wir schlimme Dinge hören, in Tunesien läuft es auch gerade nicht besonders gut. Das sollten wir machen.
Wir sollten idealerweise mit diesen Ländern darüber Übereinkünfte haben, ja.
Okay.
Herr Klaus. Das gab es schon mal.
Genau.
2009, 2010. Mhm. Damals hat die italienische Regierung unter Silvio Berlusconi mit einem Lega Nord-Innenminister Maroni beschlossen, jeden, der im zentralen Mittelmeer von Libyen kommt, zurückzubringen. Die Zahl ist drastisch gefallen auf 4.000 im Jahr, die da noch aufgebrochen sind, im Jahr 2010. Es hat 2 Jahre lang die Zahlen der Menschen, die kommen, drastisch reduziert. Und dann gab es eine Entscheidung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, der gesagt hat, das ist vollkommen im Widerspruch zu Menschenrechtskonvention, zur Flüchtlingskonvention, zu gültigem Recht. Daraufhin hat Italien damit aufgehört. Also was Italien jetzt macht, indirekt ist, man kommuniziert mit der libyschen Küstenwache, die holt die Leute zurück. Aber um gleich zu sagen, wo ich mit Herrn Spahn vollkommen übereinstimme, das Ziel muss sein, dass die schnell wachsende Zahl, in diesem Jahr sind es schon über 40.000, die nach Italien kommen. Das ist eigentlich die einzige schnell wachsende Route in die Europäische Union, ist Italien. Es sind in diesem Jahr 4-mal mehr Menschen im zentralen Mittelmeer nach Italien gekommen als nach Spanien und Griechenland zusammen. Also wenn wir heute im Mittelmeer von einer Krise reden, dann ist es der Weg nach Italien. Dass diese Zahl fällt. Die Frage ist nur, wie kriegt man das so hin, dass es mit allen Konventionen, die wir haben, die die CDU auch ja in den letzten Jahren immer unterstützt hat, auch in ihrem Buch 2015. Sie sagen ja auch, und Herr Beckstein hat immer gesagt, das Asylrecht ist natürlich wichtig. Wir können jemanden nicht in ein Land schicken, wo Menschen gefoltert werden, wie Libyen. Das widerspricht der Folterkonvention, der Menschenrechtskonvention, der Flüchtlingskonvention etc. Wenn man das machen will, also Libyen ist eigentlich ausgeschlossen, weil wir dort keine Abkommen machen können. Aber ich glaube, das sehen Sie dann am Ende ähnlich. Die Frage ist, kann man so etwas mit Tunesien machen? Und da muss man genau hinsehen. In Tunesien gibt es gar kein Asylsystem. Also wenn man heute Leute nach Tunesien zurückbringt, ohne ein Verfahren, dann heißt das Refoulement. Man bringt sie in eine Situation, wo es kein Asylwesen gibt. Das heißt aber nicht, dass man jetzt hier aufhören kann und sagen kann, wir schauen zu, wie jeden Monat mehr Leute kommen. Es bedeutet, dass man sich anstrengen muss, zu verhandeln und das ist dann auch Angebote zu machen, um die Zahl der Leute zu stoppen. Und das geht tatsächlich, da bin ich bei Ihnen, durch Rückführungen. Aber dazu muss man erstens sicherstellen, okay, dass man nur Leute zurückschickt, die dort sicher sind. Zum Beispiel Tunesier nach einer schnellen Prüfung. Also man kann Tunesier nach Lampedusa bringen. Die allermeisten Tunesier, die in die Boote steigen, bekommen in Europa kein Asyl, nirgendwo. Das könnte man sehr schnell machen. Dann braucht man ein Angebot an Tunesien, dass man sagt, wir bieten legale Migration an für Tunesier, auch in den Arbeitsmarkt. Sogar die italienische Premierministerin Meloni ist dafür bereit. Deutschland und Italien könnten jetzt darüber reden, was bietet man da für Tunesien an, und Tunesien nimmt diese Leute zurück. Für Nicht-Tunesier, die derzeit in Tunesien aber rassistische Reden des Präsidenten, also wirkliche auch Gewalt gegen Subsahara-Afrikaner in Tunesien, bräuchte man eine andere Lösung. Wenn man ein sicheres Land hätte in Afrika, das wirklich bereit wäre, auch Asylverfahren zuzulassen, daran muss man arbeiten. Aber einen Punkt noch, das alles würde die deutschen Kommunen fast nicht entlasten. Denn die derzeit nach Deutschland kommen, im letzten Jahr gab es nur 4.000 Asylanträge aus Tunesien, Marokko und Algerien in Deutschland. Also unter diesem, der Druck auf deutsche Kommunen, Leute unterzubringen, ist fast ausschließlich, und darum haben wir diese Diskussion, die Ukrainerinnen. Und die Diskussion, die wir nicht führen, 80% der Flüchtlinge im letzten Jahr, die Deutschen aufgenommen haben, waren aus der Ukraine.
In diesem Jahr aber nicht.
Bis jetzt kamen im ersten Quartal ungefähr 80.000 Ukrainer zusätzlich ins Ausländerzentralregister und 80.000 Asylsuchende.
Genau. Das
ist 50-50. Nur.
Aber wir werden, sagen Leute, mit denen ich spreche, ungefähr am Jahresende Ukrainer abgezogen.
Das hängt vom Verlauf des Krieges ab. Und die große Frage.
Ganz kurz. Bei 300.000 Menschen landen.
Ohne. Ja, aber die große Frage ist.
Ohne Ukrainerinnen.
Die Zahl, die man beeinflussen
und deren Kinder häufig.
Kann.
Ich will nur sagen, 300.000 Menschen, das ist ungefähr dreimal Gütersloh. Das ist jetzt nicht trivial.
Nein, aber die Zahl, die wir direkt beeinflussen können, ist natürlich die Zahl der Ukrainer. Warum? Und ich verstehe nicht, warum man darüber in Deutschland auch beim Flüchtlingsgipfel jetzt nicht redet. Wir haben in der EU eine Solidaritätsentscheidung getroffen. Alle Ukrainerinnen können einen Schutzstatus überall beantragen. Richtige Entscheidung. Deutschland sagt, wir unterstützen die Ukrainer bei der Integration. Richtige Entscheidung. Aber es steht in diesem EU-Gesetz steht, man soll einen Solidaritätsmechanismus schaffen, der sich mit den Folgen beschäftigt, wenn diese Leute, die durch die Massenzuströmung ins Land kommen, nicht ausgewogen verteilt werden. Mit zwei Aspekten, Finanzierung und die Aufnahme. Wir haben eine Situation, wo Polen 4% seiner Bevölkerung Ukrainerinnen aufgenommen hat, Deutschland 1,2% und Frankreich 0,2%. Darüber, und die Ursachen dafür liegen auf der Hand, in Frankreich kriegt eine ukrainische Frau mit Kind ein Drittel der Unterstützung von Deutschland. Darüber auf europäischer Ebene zu sagen, liebe europäische Kollegen, wir haben 5 Millionen Ukrainer im letzten Jahr in der EU, haben einen Schutzstatus beantragt. Wir reden überhaupt nicht darüber, dass manche Länder in der EU so wenig Hilfe anbieten, dass sie alle am Rhein in Deutschland stehen bleiben. Andere Länder haben mehr gemacht als Deutschland, aber viele Länder sehr viel weniger. Das würde wirklich große Zahlen betreffen. Wenn die Franzosen, Spanier und Italiener nur so viele aufnehmen wie die Tschechen, wären das 1 Million Menschen.
Ja, Ich würde trotzdem gerne mal Wolfram Weimar an den Punkt fragen, Herr Weimar. Würden Sie da zustimmen? Ist das Thema die Ukraine nach meinem Gefühl nicht? Das Thema, über das wir seit vielen Jahren reden, hat mit der Ukraine nichts zu tun.
Natürlich ist die Aufnahme von 1 Million Ukrainer ein gewaltiger Vorgang.
Die größte seit den 40er
Jahren. Und das ist aber auch eine gewaltige humanitäre Leistung. Und ich habe den Eindruck, dass in Deutschland das von den allergrößten Teilen der Bevölkerung auch unterstützt und getragen
wird. Genau, das ist mein Eindruck auch.
Das ist im Grunde genommen eine humanitäre Großtat, die Deutschland vollbracht hat. Und ich finde, wir können stolz darauf sein. Und wir werden die Franzosen nicht dazu bringen, mehr aufzunehmen oder mehr zu zahlen. Das ist einfach ein Faktum in der EU. Deswegen können wir unsere eigenen moralischen Standards da nicht anpassen. Auf der anderen Seite ist aber die Problemlage so groß.
Das steht doch in der Richtlinie.
Aber Sie kennen die Realität in der Europäischen Union. Es ist halt so. Er hat vorhin Ungarn angesprochen, Franzosen. Und dann verhalten wir uns dementsprechend. Ich glaube nur, dass die Flüchtlingslage wirklich dramatisch ist im Moment. Die Nachrichten, die wir hören aus den Städten, Dresden baut Containerdörfer in Südhessen, Zeltstädte, bei mir im Heimatort die Turnhalle wieder voll. Also es fühlt sich wieder nach 2015 an. Und es ist auch in Realita so, wenn Sie die Bürgermeister fragen, dass die Probleme wirklich ernst sind.
Die sagen, es ist härter als 2015, weil die Zahlen größer sind. Das ist
und
das,
die Stimmung im Land ja, ist auch
von 2015 deutlich auch noch nicht gekippt.
Das muss man sagen, wenn wir uns seit Monaten fragen, warum hat die AfD eigentlich so hohe Umfragewerte?
Ja, zum Beispiel.
Die holen die Grünen ein, die holen die SPD ein. Das ist ja eine fundamentale Verschiebung im Kräftegleichgewicht der Republik. In Österreich werden die Rechten vielleicht stärkste Partei.
Ja.
Und deswegen verstehe ich, dass die Bundesregierung, im Einklang diesmal mit der Opposition, jetzt sagt, wir müssen ernsthaft agieren. Und wir Journalisten kritisieren diese Ampelregierung für vieles und ich finde auch zu Recht. Aber in dem Punkt, finde ich, haben Sie jetzt einen strategischen Pfad gefunden, den ich für richtig halte. Und zwar zu sagen, diese humanitäre Immigration, die betrachten wir gesondert. Das werden wir immer tun, wenn sowas passiert wie Ukraine.
Aber das haben
die Zuwanderung, wie Sie vorhin besprochen haben, Fachkräftezuwanderung, die müssen wir besser organisieren. Das ist ein neues Gesetz, halte ich auch für richtig übrigens. Aber die illegale Migration, die müssen wir bekämpfen. Und nun kommt der Katalog von Maßnahmen, was kannst du da tun? Grenzen sichern, Außengrenzen abschieben. Leistungen kürzen. In ganz Europa gehen die einzelnen Staaten unterschiedlich davor. Ich glaube, wie Sie übrigens, dass die Maßnahmen an den Grenzen selber, also Grenzen und dort Abweisungszentren zu bauen, nicht wirksam sein werden. Ich glaube nur, dass Abkommen mit Drittstaaten dazu führen. Ich war lange Jahre Korrespondent in Spanien und kenne die Situation dort zwischen Spanien und Marokko ganz gut. Und dort ist es natürlich hochbrisant, weil es ist sehr nah. Sie sehen das. Der Migrationsdruck ist gewaltig. Und die Spanier haben seit vielen Jahren mit den Marokkanern eben ein Übereinkommen, wie man das regelt. Und dann musst du der marokkanischen Seite entgegenkommen und etwas geben. Und sie haben es so gelöst, dass wir in diesem Jahr in Spanien einen Rückgang der Migrationszahlen von 44% haben. Bei uns haben wir plus 80%. In Spanien wird es deutlich weniger. Das funktioniert also. Das muss der Weg
unserer Bundesregierung. Aber was machen die konkret? Was machen die genau?
Naja, die Marokkaner verpflichten sich zur Rücknahme. Und das heißt dort, die Spanier nennen das Repulsiones en Caliente, das ist heiße Rückführung. Das heißt, da wird manchmal, wenn die Spanier einen Flüchtling aufnehmen, geben sie den direkt an die marokkanische Grenzschutzpolizei.
Ohne
Asylantrag, natürlich völkerrechtlich fragwürdig, ja.
Ja, das ist aber, der Punkt, der
aber es ist ein Verfahren, das funktioniert. Und wenn die Flüchtlinge merken, ich komme hier nicht durch, weil die Marokkaner agieren ja auch grenzschützend, dann kommen natürlich viel weniger.
Aber nochmal ganz kurz, um es anders zu verstehen, nur ganz kurz, weil Sie haben gerade Gesetzestexte zitiert, wir halten die Fackel der Humanität hoch und sagen,
Rechtsstaatlichkeit.
Rechtsstaatlichkeit. Was ist Rechtsstaatlichkeit, wenn man einen armen Marokkaner aus dem Boot zieht und sagt, bitteschön, und direkt zurück nach Hause?
Nein, und darum...
Spanien ist in der EU.
Ja, und das ist genau das Problem. Die wirkliche Krise... Und das ist auch merkwürdig an der deutschen Debatte. Und zwar auch in der Kritik an Frau Faeser. Da wird von NGOs zum Teil so getan, als würde in Deutschland entschieden, was die Griechen, die Kroaten und andere an ihren Grenzen machen. Die wirkliche Krise ist, wir haben heute an den Außengrenzen, Spanien ist nur ein Beispiel, eine ganze Reihe von Regierungen, die beschlossen haben, die einzige Chance, irreguläre Migration zu reduzieren, ist mit Gewalt.
Ja.
Zurückstoßen ohne Verfahren.
Können Sie mal, Herr Knaus, bitte, weil Sie sich so gut auskennen bei dem Thema. Also ich leite das mal ein sozusagen mit einer Zahl. Ja? Ich glaube, wir haben in der EU mittlerweile 19 Zäune.
Also wir haben eigentlich an allen Landgrenzen
mit. Genau, ich will nur sagen, 2015 hatten wir ungefähr 300 Kilometer Zäune. Heute haben wir über 2000 Kilometer. Das heißt mit anderen Worten, alle schotten sich ab. Was passiert an den einzelnen...
Es ist doch normaler Grenzschutz. Und Staat und Kontrolle von Staat heißt, wenn der Staat sagt, nein, hier geht's nicht weiter, dann muss Staat das im Zweifel auch in der Lage sein, durchzusetzen.
Wir haben da keinen Widerspruch.
Und das machen wir ja bei anderen Dingen auch. Ich meine, wenn Sie sagen, dann müssen halt wir die Flüchtlinge hier, EU-Recht übrigens nach Dublin, das ist ja nicht nur bei der Ukraine so, dürfte es in Deutschland überhaupt gar keine ankommen eigentlich, wenn es nach der Rechtslage geht. Aber wir nehmen ja die Menschen nicht mit Gewalt in Massen dann in andere Länder. Deswegen muss es an der Außengrenze sowieso entschieden werden. Da liegt der Schlüssel. Und ich wage jetzt mal was wieder 1000 Shitstorms bringt, aber ich sage es trotzdem. Vielleicht müssen wir tatsächlich mal drüber nachdenken, ob die Flüchtlingskonvention, die Europäische Menschenrechtskonvention so noch funktionieren. Ich meine, die Flüchtlingskonvention kommt aus den 50er Jahren. Die ist unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges entstanden. Übrigens galt sie ursprünglich nur für Europa. Und die Frage ist ja, macht das im Jahr 2023 so, mit diesen individuellen Verfahren, monatelang, ohne Klarheit für alle Beteiligten und mit den Botschaften, die sie sendet, Sinn? Oder wäre es nicht besser, wie Sie auch gesagt haben, wir arbeiten mit klaren Kontingenten, Größenordnungen, zu denen wir uns verpflichten, wo die UN auch auswählt nach bestimmten Kriterien, welche Menschen am dringendsten auch eine Perspektive nach Europa hinein bekommen sollten, haben aber an der Grenze eben auch die klare Botschaft über diesen Landweg. Außer aus der Ukraine ist jetzt mal, wer über den Landweg kommt, per se schon mindestens mal durch 2, 3, 4 sichere Länder gegangen.
Aber da würde ich gerne noch mal reingehen.
Weil über den Landweg kann es nicht hineingehen, sondern nur über Kontingente.
Aber wenn Deutschland ein Recht auf Asyl sich in die Verfassung schreibt, wenn wir das postulieren, aber den Menschen gar keine Chance geben, Asyl zu beantragen, weil sie erst nach Deutschland wandern müssen. Moment, wir sind umgeben von sicheren Drittstaaten. Ja. Entschuldigung. Wir sind umgeben von sicheren Drittstaaten. Ein Mensch, der individuell verfolgt ist, kann mit dem Fallschirm abspringen über Deutschland und seinen Asylantrag stellen. Alle, die das nicht schaffen, müssen hierher laufen. Da kommen sie immer durch einen sicheren Drittstand. Damit machen wir uns einen schlanken Fuß. Das haben wir sehr lange gemacht, immer unter Verweis auf Dublin. Jetzt haben wir die Situation.
Wir Moment.
Nein, jetzt, ich rede von der Vergangenheit. Wenn wir ein Recht auf Asyl haben, dann müssen wir dieses Asylrecht anbieten.
Aber was steht im Grundgesetz?
Das ist ein territoriales Prinzip. Das heißt, man muss in Deutschland sich aufhalten, um ein Recht auf Asyl zu beantragen.
Viel wichtiger ist ein anderer Teil im Grundgesetz. Da steht drin, Grundgesetz, wer aus einem sicheren Drittstaat kommt, hat keinen Anspruch auf Asyl. Das ist die Grundgesetzlage.
Ja, dann können Sie alle zurückschicken, die hier einen Asylantrag stellen, in die sicheren Drittstaaten.
Weil das ja auch nicht nach Asylrecht passiert, sondern nach Flüchtlingskonvention. Mein Punkt, ich sage das noch einmal, weil ich das nicht gut finde, dass das immer so gedeutet wird. Ich habe nicht gesagt, wir tun nichts. Es gibt übrigens kaum ein Land auf der Welt und in Europa, das so viel tut wie Deutschland, auch in den Leistungen, die wir geben, übrigens auch in Krisenregionen hinein. Was ich gesagt habe, ist, lasst es uns mit Kontingenten machen, damit Menschen sich auch erst gar nicht auf diesen brutalen, harten Weg machen und machen müssen, sondern wir sagen meinetwegen, aus einer Krisen- und Kriegsregion Syrien, Nordirak kommen pro Jahr, können wir jetzt diskutieren, 20, 50, 80.000 Menschen nach Deutschland. Die UN wählt sie aus und sie kommen auf sicheren Wegen hier herüber. Es geht nicht darum, nicht der Verantwortung gerecht zu werden. Es geht um die Frage, ob das System derjenige, der sich irgendwie durchgekämpft hat, und ich sage nochmal, hart, brutal durchgekämpft hat, bleibt in jedem Fall, egal aus welchem Grund er sich auf den Weg gemacht hat, und die Zahl ist irgendwie unbeeinflussbar. Wie lange soll denn das gut gehen? In 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren, irgendwann kommt der Punkt, wo eine Mehrheit in diesem Land sagt, wir wollen das nicht mehr. Wenn man das einfach so weiter passieren lässt.
Aber Sie vermischen wieder zwei Dinge.
Dann haben wir irgendwann,
weil das Recht auf Asyl...
Können Sie einmal bitte auf die Frage antworten? Das wäre ein interessanter Punkt.
Das Problem,
haben Sie keine Angst vor diesem Punkt, der zum Beispiel auch in Dänemark, der auch im sehr liberalen Schweden...
Das ist eine große Sorge, wenn Sie sich die Entwicklung angucken. In Ungarn, in Polen bin ich total dabei, dass wir diesen Punkt nicht erreichen dürfen. Das ist ganz wichtig. Die AfD profitiert von den Debatten.
Haben Sie nicht das Gefühl, wir sind kurz vor diesem Punkt?
Nein, das könnte passieren. Deswegen ist es ja umso wichtiger, das jetzt aktiv zu gestalten. Sie haben wieder vermischt das Recht auf Asyl mit den humanitären Kontingenten. Sie können Asylbewerber nicht mit einem humanitären Kontingent holen, denn das individuelle Recht auf Asyl steht jedem politisch Verfolgten zu, wegen seiner sexuellen Orientierung, wegen seiner ethnischen Zugehörigkeit.
Das ist
ein Individualrecht. Da können Sie nicht sagen, wir nehmen 20.000 Asylbewerber.
Frau Helbert, das Asylrecht ist für diese Verfahren nicht einschlägig. Das ist
Flüchtlingskonvention,
EU-Recht.
Das versuche ich ja auch gerade zu sagen. Wenn wir ein Recht auf Asyl anbieten, müssen wir es ermöglichen, in der Heimat Heimat anbieten. Das muss möglich sein für politisch Verfolgte in ihrem Heimatland bei der deutschen Botschaft. Ein Visum zur Beantragung auf Asyl zu beantragen, damit sie sicher einreisen können und dann das Asyl beantragen können.
Also es gibt einfach eine Lücke an Abkommen. Das muss man sehen. Wir haben diese Probleme, weil wir im Grunde genommen das Faustrecht des Stärkeren dulden. Das heißt, derjenige, der sich irgendwie durchschlägt zu uns, der hat irgendwelche Ansprüche.
Genau zum Thema. Robert Habeck ist da und meine Kollegin Katharina Kühn kommentiert das für Sie.
Heute in seiner Anhörung im Wirtschaftsausschuss